Hallo und willkommen bei Stadtland vernetzt, dem Vodafone-Podcast für die Immobilienwirtschaft. Hier sprechen wir über Themen, die die Branche heute und morgen bewegen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadtland vernetzt, dem Podcast von und für die Immobilienwirtschaft. Wenn ich mir die Webseite meiner heutigen Expertin anschaue, dann fällt mein Blick auf ein chinesisches Sprichwort. Der Mensch, der den Berg versetzte, war derselbe, der anfing, kleine Steine wegzutragen. Dieses Sprichwort passt zum Lebenslauf dieser besonderen Frau, die ich heute hier begrüßen darf, weil sie in ihrem Leben schon Berge versetzt hat. Und dieses Sprichwort passt auch zu den Herausforderungen und Themen in der Immobilienwirtschaft, die ich jetzt mit ihr als Expertin besprechen möchte. Deshalb freue ich mich, Aygül Özkan, Hauptgeschäftsführerin des ZIA, heute bei uns zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, Frau Özkan.
Hallo, Herr Heinkele. Schön, dass ich dabei sein kann. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Wunderbar, dass Sie da sind. Vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben. Damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen Sie von einer weiteren Seite kennenlernen können, spielen wir zu Beginn, wie bei jeder Folge dieses Podcasts, zur Einstimmung ein kurzes Frage-Antwort-Spiel. Ich gebe zwei Begriffe vor und Sie wählen, welcher Begriff am besten zu Ihnen passt. Sind Sie bereit dafür?
Ja, gerne.
Wunderbar. Sommer oder Winter?
Ganz klar Sommer.
Hamburg oder Berlin?
Ui, klarer Fall von und, würde ich sagen. Mhm. Hamburg fürs Private, Berlin für den Job. Ich glaube, der Mix stimmt für mich und macht es aus.
Passend zu der Frage U-Bahn oder E-Bike?
U-Bahn.
U-Bahn. Digitale Schließanlage oder klassischer Haustürschlüssel?
Ja, ich habe ja bekanntermaßen ein Faible fürs Digitale, also digitale Schließanlage.
Ah, okay. Und die alles entscheidende Frage, Neubau oder Altbau?
Neubau.
Okay. Vielen herzlichen Dank für Ihre Antworten. Ja, fehlende Neubauten und die Sanierung von Altbauten, das wird sicherlich auch im Folgenden ein Thema sein, was uns beschäftigen wird. Jeder in der Immobilienwirtschaft kennt den ZIA, den Zentralen Immobilienausschuss. Er gilt als Sprachrohr einer der stärksten Branchen des Landes. Schließlich beschäftigt die Immobilienwirtschaft rund 3,5 Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist damit eine stärkere Wirtschaftskraft als zum Beispiel die Automobilindustrie. Viele Zuhörerinnen und Zuhörer kennen auch Sie, Frau Özkan. Seit fast 4 Jahren sind Sie Teil der Geschäftsführung des ZIA. Ich habe mir im Vorfeld Ihren Lebenslauf angeschaut und Ihre beeindruckenden Stationen darin. Können Sie uns aus Ihrer Sicht die spannendsten Stationen nennen und hier vielleicht auch schon die Brücke zu einem genannten chinesischen Sprichwort schlagen?
Ja, vielleicht fange ich jetzt mit dem heutigen an, meine heutige Aufgabe als Hauptgeschäftsführerin des ZIA. Ich würde sagen, das passt super zu meinem Lebenslauf, wenn man schaut, denn die Kombi macht es aus. Kombi Wirtschaft und Politik und die Kombi Ökonomisches und Soziales. Das ist so der rote Faden in meiner Biografie. Ich bin ja Juristin, Volljuristin, und als ich mit meinem zweiten Staatsexamen durch war, habe ich mir tatsächlich die Frage gestellt, wo siehst du dich? Ich habe mich nicht in den öffentlichen Dienst gesehen, ich habe mich nicht im rein juristischen gesehen, sondern ich wollte in die Wirtschaft. Und jetzt muss ich sagen, wir sind hier bei einem Vodafone-Podcast, aber ich bin damals zur Deutschen Telekom gegangen. Also das sei mir erlaubt. Und warum damals? Und so fing der Faden an, dass ich immer und gerne in Bereiche gegangen bin, die einer Veränderung ausgesetzt waren, wo sich etwas Neues aufgetan oder sich etwas bewegt hat. Und das war damals in der Phase der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes. Und da sieht man schon, ich wollte Dinge oder bei Dingen dabei sein, wo sich etwas Neues entwickelt und das mitgestalten. Und so habe ich 8 Jahre bei der Telekom gearbeitet, unter anderem fast 5 Jahre in dem Bereich, der die neuen sogenannten Netzbetreiber, also die Mitbewerber, Wettbewerber in der Telekommunikationsbranche an das Netz und sozusagen an den Kunden gebracht hat. Dann später bin ich gewechselt. Ich wollte, nachdem ich 8 Jahre schon vieles gesehen habe, mal in einen anderen Bereich. Und ich bin in meinem Screening des Marktes auf die Liberalisierung des Postmarktes gekommen. Und ich bin nicht zur Deutschen Post gegangen, also zum Monopolisten, sondern ich bin zu einem Herausforderer gegangen. Also einer, der sich aufgemacht hatte, ein Unternehmen in dieser Monopolstruktur tatsächlich sich neu zu organisieren, am Wettbewerbsmarkt mitzumachen. Und auch da habe ich 5 Jahre etwas aufgebaut, wo ich gesagt habe, es muss einen Wettbewerber auch im Post-, im Briefmarkt geben. Ja, und parallel habe ich mich aufgemacht, tatsächlich etwas ohne Vorsatz, will ich mal sagen, sondern durch meine ehrenamtlichen Tätigkeiten in der Politik mitzumischen. Denn ein wichtiger Mentor später für mich, ein Politiker, hat mir damals in Hamburg gesagt, also Aygül, willst du nur meckern oder willst du auch gestalten? Also in der politischen Arbeit. Und ich hatte mit ehrenamtlichen Tätigkeiten, unter anderem hatte ich einen Unternehmerverband gegründet mit Menschen, Gründern und Unternehmern mit Migrationshintergrund. Wir wollten jungen Menschen in Arbeit und in Ausbildung verhelfen. Und da habe ich natürlich viel mit der Verwaltung und der Politik zu tun gehabt, den Regierenden. Und daher kam das. Und auch da habe ich angefangen mit kleinen Steinchen, also nicht nur diesen Verband zu gründen, der immer noch existiert, der sehr erfolgreich ist. Man fragte mich, ob ich mitmachen will. Dann habe ich in verschiedenen Gremien gearbeitet. Und dann kam die Frage, ob ich Abgeordnete werden möchte in Hamburg. Damals also das Landesparlament, die Bürgerschaft in Hamburg. Da war ich ein Unikum, die erste mit sogenanntem Migrationshintergrund in der CDU. In dieser Phase war ich als Abgeordnete 2 Jahre. Und dann kam der Ruf in die hauptamtliche Politik. Das andere war neben meiner Berufstätigkeit in der Wirtschaft und auch da das erste Mal tatsächlich als Sozialministerin nach Niedersachsen berufen. Der Bauchladen, wie ich ihn nenne, das Ministerium war etwas größer. Das Ministerium heißt oder hieß, damals hieß es für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit, Bau und Integration. Also da taucht das Bauen auf und da taucht auch das Soziale auf. Und so konnte ich meinen Herzenswunsch, dass man auch Ökonomie und Soziales zusammenbringen kann. Oder wie ich immer sage, der Mensch im Mittelpunkt und alle Politikbereiche, alle Lebensbereiche sich um diesen Menschen herumragen. Und dazu gehört eben auch Immobilie, dazu gehört Bauen. Denn der Mensch ist in dem umbauten Raum fast täglich zu 98%, dass ich das verbinden kann. Und auch da war ich natürlich die Erste. Es ging ein Aufruhr durch Deutschland. Plötzlich war ich nicht mehr eine türkischstämmige, eine Juristin, eine Wirtschaftsexpertin in der Politik, sondern plötzlich war ich die erste Muslimin im Ministeramt. Also man sieht, wie viel Zuschreibungen man bekommt plötzlich. Alles, was für mich vorher gar nicht so von Bedeutung war, war plötzlich deutschlandweit und darüber hinaus auch von Bedeutung. Das hat mich erstmal nicht gestört, denn ich habe für mich gesagt, auch da kann ich vielen Menschen Mut machen, Hoffnung machen vielleicht. Hoffnung ist immer ein zu großes Wort, aber Mut machen, dass man vieles erreichen kann. Man muss sich nur einsetzen, man muss sich, wie ich immer gesagt habe, reinknien, Ärmel hochkrempeln, machen. Und ja, und das war die Zeit in der hauptamtlichen politischen Arbeit. Ja, und später, Sie sehen, der rote Faden setzt sich fort. Ich war zwischenzeitlich auch 6 Jahre bei der Deutschen Bank, als ich aus dem Ministeramt und der Abgeordnetentätigkeit in Niedersachsen ausgeschieden bin. Der Wähler hat das Recht, immer wieder neu zu wählen und zu bestimmen. Das Amt ist auf Zeit, wie ich immer sage. Man tut gut, das zu respektieren und sich nicht sozusagen in diesem Stuhl festzuklammern. Ich bin dann wieder, weil ich es auch für richtig gefunden habe, in die Wirtschaft zurückgekehrt. Denn als ich damals in die Politik ging, habe ich mir gesagt, ich gehe in die Politik, weil ich auch die Durchlässigkeit will. Ich möchte, dass es Quereinsteiger gibt aus der Wirtschaft in die Politik. Ich möchte, dass es auch den Weg zurück gibt, nämlich zu einer Zeit, wo man nicht am Ende seiner politischen Karriere ist, sondern sozusagen mittendrin und aus den Erfahrungen, die man aus der Wirtschaft mit reinbringt oder zurück wieder die Erfahrungen, die man aus der Politik mitbringt, immer für den Job, den man gerade tut, das mit einfließen lässt. Und so bin ich jetzt eigentlich genau mittendrin. Ich kenne die Politik, das politische Geschehen, die Mechanismen und ich kenne die Wirtschaft oder weiß, was die Unternehmer drückt und wo die Unternehmer ihre Herausforderungen haben. Und das zueinander zu bekommen, miteinander zu bekommen, also wenn Sie wollen, auch eine Übersetzungsarbeit für beide Seiten zu machen, zu schaffen, das ist meine Rolle und ich sitze mittendrin. Deswegen der optimale Job letztendlich, wenn man meinen bisherigen Lebenslauf sieht. Ich hoffe, dass ich viel aus diesen Erfahrungen hier mit einfließen lassen kann.
Was ich auf jeden Fall rauslese, ist, dass Sie ja keine Scheu vor Wandel haben, keine Angst oder keine Bedenken bei Veränderungen, sondern genau diese eigentlich gesucht haben, diese Herausforderungen, um gestalten zu können, um hier eine Chance zu haben. Jetzt wurden Sie 2021 als Managerin des Jahres in der Immobilienwirtschaft gewählt. Wann haben Sie denn Ihre Leidenschaft für Immobilien entdeckt? War das während der Zeit als Ministerin für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit, Bau und Integration in Niedersachsen oder war das schon früher?
Schon in der Zeit. Ich muss dazu verraten, dass in meiner Familie Bauen oder Architektur schon eine Rolle gespielt hat. Und natürlich als zuständige Bauministerin war ich für Städtebauförderung, für Wohnungsbau zuständig in Niedersachsen. Insbesondere haben wir zum Beispiel 2010, als ich nach Niedersachsen kam, die Förderung für den Neubau und die Fördermaßnahmen der N-Bank, also heißt die Förderbank, komplett umgestellt und dafür gesorgt, dass der Wohnungsbau, auch der soziale Wohnungsbau, nicht gestoppt wurde und auf niedrigem Niveau war, sondern tatsächlich angekurbelt wurde. Damals übrigens gegen den Trend aller anderen Bundesländer, was sich ja dann später als wirklich fehlerhaft erwiesen hat. Aber ich habe mir damals schon die demografischen Entwicklungen angeguckt und geschaut, dass ich gesagt habe, ich vermute, es wird eine andere Prognose, es wird eine andere Entwicklung geben und mit Experten gesprochen habe. Also wir haben damals eine andere Entwicklung eingeschlagen. Also das, die Leidenschaft kam daher. Und zeitgleich bin ich auch in eine Stiftung gegangen, ehrenamtlich die Stiftung Lebendige Stadt.
Genau.
Und diese ist seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten schon aktiv unterwegs, um mit Kommunen, Städten, Oberbürgermeistern zu schauen, was man machen kann, damit Städte, Innenstädte lebendiger sind und bleiben. Und da habe ich mich engagiert und das tue ich immer noch. Also ich bin seit jetzt fast 14 Jahren dabei. Und das prägt mich natürlich auch in der Zeit, wo ich nicht Bauministerin und noch nicht beim ZIA war. Also diese Leidenschaft, dass wir diesen Raum, den wir hier, in dem wir leben, den umbauten Raum mitgestalten können, das hat mich nicht losgelassen.
Das wird uns auch im Podcast nicht loslassen. Jetzt wollen wir mal auf den ZIA kommen, wo Sie auch schon eine steile Karriere hingelegt haben. Seit Januar 2024 haben Sie die Position der Hauptgeschäftsführerin übernommen. Sie haben vorher was gesagt, dass Ihre Stärke ist, das Übersetzen, die Schnittstelle zu sein zwischen verschiedenen Branchen beziehungsweise zwischen Politik und Wirtschaft. Was sind Ihre Tätigkeitsschwerpunkte beim ZIA und was macht das Arbeiten beim ZIA so attraktiv?
Also erstmal macht es attraktiv, dass wir ein ganz tolles Team haben. Wir sind 48 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aus verschiedensten Professuren kommen, verschiedenste Herkünfte, Sprachkompetenzen und auch soziale oder kulturelle Kompetenzen, wie ich mal so sage. Das macht es erstmal aus. Das ist immer auch ein Thema, was ich nach vorne trage, dass wir in gemischten Teams, jung, alt, Mann, Frau, unterschiedliche Herkünfte arbeiten müssen. Dann kriegen wir auch die besten Ergebnisse. Und da bin ich ganz überzeugt und da freue ich mich, dass wir den ZIA in den letzten 4 Jahren auch dahingehend sehr prägen konnten oder entwickeln konnten. Das ist das eine. Wir haben einen tollen Vorstand und das Präsidium, was ja so die Gremien sind, also die Ehrenamtlichen, die Mitglieder, die mit uns arbeiten. Und das ist wahnsinnig wichtig. Wir mit 48 Mitarbeitern machen ja nicht das, die Immobilienwirtschaft aus, sondern die Kompetenz, die Erfahrung, die Expertise kommt aus unserem Ehrenamt. Und das sind unsere Mitglieder, die bringen sich extrem ein. Die sind in den Ausschüssen entweder durch den Vorsitz oder ein normales Mitglied mit ihrer Expertise da. Wenn ein Gesetzentwurf kommt, wenn eine Initiative kommt, es immer abzuscannen und zu gucken, ist das praxistauglich? Können wir das so umsetzen? Können wir das so auch gewährleisten? Das macht es aus. Und das ist das Team, mit dem ich gerne zusammenarbeite und das uns nach vorne trägt. Das vielleicht vorweg, weil das entscheidend ist auch für die Tätigkeiten. Jetzt in den Schwerpunkten, die ich mir besonders gesetzt habe, die ich auch für den Verband gesetzt habe, wir wollen die gesamte Wertschöpfungskette der Immobilienwirtschaft abdecken. Wir gucken nicht nur auf eine Nutzungsklasse, also zum Beispiel die Wohnimmobilie. Wir gucken nicht nur auf eine gewerbliche Immobilie wie Büro, sondern wir gucken auf die gesamte Wertschöpfungskette und über das einzelne Objekt hinaus die Immobilie. Wir gucken rechts und links, also von Beginn an, wenn geplant wird, also wo Planer sind, wo Architekten sind, die sind Mitglieder bei uns, über die Realisierung, die Projektentwicklungsphase, das sind die Projektentwickler, die Finanzierer, die Banken, die sowas ja auch mittragen, mitfinanzieren müssen, dann die, die im Bestand nachher halten, also Wohnungsgesellschaften beispielsweise, die städtischen oder kommunalen, genossenschaftlichen oder auch die großen privaten. Dann gucken wir zum Beispiel auf Facility-Management-Unternehmen, die klassischen Unternehmen, die ein Gebäude betreiben. Wenn sie heute in einem Bürogebäude sind, dann gibt es ganz viele wichtige, helfende Hände, die ein solches Gebäude ja auch instand halten oder betreiben. Da gehört, komme ich gleich nachher zu Innovation, Digitalisierung ganz viel. Und wir haben natürlich sehr viele Fonds, Gesellschaften, die Geld und investieren erhalten, damit später die Menschen ihre Pension kriegen, zum Beispiel ihre Altersversorgung, ihre Rente, weil viele sich ja auch absichern über solche Modelle der Investitionen, damit sie ihre Alterssicherung haben, also Selbstständige zum Beispiel. Die sind genauso wichtig. Also Sie sehen, bis später hinten, abgesehen von Energieversorgern, die natürlich und Mobilitätsunternehmen, die ja dafür sorgen müssen, dass das Quartier stimmt und die Energiezufuhr und Wärmezufuhr. Und am Ende Recyclingkette, wenn es tatsächlich dazu kommen sollte, dass umgebaut wird und eben auch Materialien wegkommen müssen. Also Sie sehen, diese Wertschöpfungskette ist wahnsinnig vielfältig und genau das müssen wir auch abbilden und da müssen wir genauer hinschauen. Und jetzt komme ich zu dem Wichtigen, was für mich seit 4 Jahren auch ein ganz, ganz wichtiges Herzensthema und ein Thema ist, das ich pushe. Das ist natürlich Digitalisierung, Innovation. Die Immobilienwirtschaft hat in den letzten Jahren in Sachen Innovation deutlich zugelegt. Und wenn es darum geht, sich für die Zukunft aufzustellen, dann müssen wir noch mehr tun. Denn da war die Immobilienwirtschaft in der Vergangenheit tatsächlich sehr langsam, sehr schläfrig, sehr, ich sag mal, undigital. Und da müssen wir viel mehr tun. Dabei helfen uns auch die sogenannten PropTechs. Das sind Property Technology Unternehmen, also Start-up Unternehmen, die mehr in die technologischen Lösungen für die Immobilienwirtschaft und für die Construction, also die Bauwirtschaft auch entwickeln. Also innovative Lösungen, digitale Lösungen. Die haben wir sehr stark gepusht und im Sinne von, dass sie auch auf unsere ZIA-Plattform kommen, dass sie ihre Expertise einbringen, dass sie sagen, wo es hakt, damit wir auch mit der Politik und mit der Verwaltung sprechen können, wo wir ihnen helfen können, den Marktzutritt noch besser zu gestalten. Und wir haben natürlich ganz, ganz viele innovative Ansätze, auch von etablierten Unternehmen, die sagen, ich muss viele Herausforderungen, viele Probleme lösen und da helfen mir eben auch digitale Lösungen. Und diese zueinander zu bringen, also dass sie sich kennenlernen, dass sie Matchmaking machen, dass sie diese Unterstützung annehmen, das ist für uns wichtig und das liegt mir sehr am Herzen, weil das die Zukunft, also die Branche fit macht für die Zukunft. Sie muss digitaler werden, sie muss innovativer werden und das bedeutet einen Wandel auf breiter Front, global in Europa, aber auch eben in Deutschland und das macht uns aber auch fit für die ökonomisch, ökologische und soziale Transformation, die wir brauchen. Das ist eine riesige Verantwortung, der sich die Branche auch stellt und ich habe in meinen vergangenen Stationen, dazu zählt ja auch die Telekom natürlich, dazu zählt ja aber auch die Deutsche Bank, weil ich ein Tochterunternehmen geleitet habe, mit einem Auftrag, auch da die Finanzwelt beziehungsweise die Prozesse digitaler zu machen. Und die Finanzwelt war ja tatsächlich früher dran mit ihren Fintechs. Aber auch die haben viele Fehler gemacht, die Banken. Und diese Fehler, sage ich auch immer, darf die Immobilienwelt nicht machen oder sollte sie nicht machen. Sie sollte auch lernen aus anderen Branchen. Und da versuche ich auch ein Stück weit mitzuhelfen. Ich mag solche Aufgaben. Und sorry, wenn ich das so sage, das ist ein abgegriffener Begriff, aber echte Herausforderungen sind und die nehme ich gerne an. Und das wird auch so eine sein.
Also Sie haben gerade angesprochen, ne, dass Sie die Lessons learned, was Sie gerade bei anderen Industrien gelernt haben, die vielleicht ein Stück weit schon früher dran waren bei der Digitalisierung, übertragen wollen in die Immobilienwirtschaft. Die Digitalisierung der Immobilienwirtschaft wird natürlich auch jetzt gerade in diesem Podcast unser Thema sein, weil es ist immer unser Kernthema, das wir beschäftigen. Es ist es umso wichtiger, dass der ZIA das sich annimmt, diesem Thema, weil ich sehe, er ist Impulsgeber der deutschen Immobilienwirtschaft und gerade als Intermediär zu den politischen Entscheidungsträgern extrem wichtig. Jetzt möchte ich auf das Thema ESG kurz noch eingehen. weil Sie auch Herausgeber des oder der CIA-Herausgeber der ESG-Charta sind. Was können wir hier denn noch regulatorisch erwarten?
Ja, vielleicht noch mal einen Schritt zurück. In der Tat, ESG ist ja eine Riesenherausforderung für nicht nur die Immobilienbranche, sondern ja auch für viele andere Branchen und Unternehmen. Denn es geht ja nicht nur darum, dass wir auf einen Sektor gucken, sondern wir gucken ja auf viele Sektoren, wie wir den CO2-Ausstoß herunterfahren können, wie wir klimaneutral werden können in dem, was wir tun. Und die Immobilienbranche ist natürlich eine der großen Akteure, die dort auch eine Verantwortung haben. Denn ganz, ganz viel wird natürlich im Bau und im und aus den Betreiben der Gebäude an CO2-Ausstoß, an Energieverbrauch getrieben. Und deswegen müssen wir da auch auf jeden Fall klimaneutral werden. Und diese Herausforderungen haben auch viel damit zu tun, wie packen wir das auch an. Deswegen wird es auch da sehr genau darauf ankommen, wie kann ich das eigentlich konkret in meinem Umfeld auch erreichen? Wie kann ich das mit Enablern, mit Lösungen erreichen? Und da wird, kommen wir vielleicht gleich noch dazu, moderne Technologie. Und wenn ich in moderne Technologie investiere, mir helfen. Stichwort KI, künstliche Intelligenz, insbesondere für Datenanalyse und Optimierung. Da kommen wir vielleicht gleich dazu, ist das A und O, was ich immer gleich im Atemzug mit ESG auch nenne. Warum, das sage ich gleich dazu. Ja, wir haben eine ganze Menge, um Ihre Frage zu beantworten, auf europäischer Ebene an regulatorischen Vorgaben, was gerade beschlossen ist und in nationales Recht umgesetzt werden muss, ist die sogenannte EPBD, das heißt die Europäische Richtlinie zur Gebäudebeschaffenheit. Und daraus erwachsen natürlich Maßnahmen, Ansätze, die jetzt in nationales Recht umgewandelt werden muss. Dafür hat Deutschland 2 Jahre Zeit. Genau an dieser Schnittstelle müssen wir genau schauen, wie diese EPBD-Richtlinie oder Verordnung der Europäischen Union in nationales Recht umgesetzt wird. Also, es gibt 3 Möglichkeiten bei allen Verordnungen, die die nationalen Staaten haben. Entweder man übernimmt es 1:1 oder man übererfüllt, das nennen wir mal Goldplating, man setzt noch Verschärfungen drauf oder man schaut sich nochmal an im Rahmen der Verordnung, was ist pragmatisch machbar beziehungsweise welche Öffnungsklauseln gibt es für Länder, weil wir hier unterschiedliche Umfelder haben, klimatische, aber auch Beschaffenheitsdinge, wo wir auch anders auslegen können, als die Europäische Union das getan hat. Also es wird spannend werden, was da Deutschland entscheidet. Da werden wir natürlich auch als Branchenvertreter, als Verband sehr stark in die Diskussionen eingehen. Zweites Thema ist die Corporate Sustainability Reporting Directive, also CSRD. Man muss es einmal aussprechen, aber in Abkürzung ist es die CSRD. Wurde Ende Juli vom Bundeskabinett beschlossen. Das ist das Umsetzungsgesetz sozusagen für die EU-Richtlinie. Und das Thema kommt nach der Sommerpause ins Parlament. Und da müssen wir genau schauen. Es ist eine 1:1-Regelung, die umgesetzt wird, also 1:1 umgesetzt wird. Das schafft eben einen einheitlichen Rahmen für die Berichterstatter in der EU. Und der Finanzminister hat ja auch, Herr Lindner, in der Haushaltspressekonferenz angekündigt, dass hier der Aufwand für Unternehmen deutlich reduziert werden soll. Wir werden schauen, wie sich das im Alltag gestaltet, weil es sind schon sehr, sehr gravierende Reporting-Pflichten. Und das wird einen Aufwand bedeuten. Wir wollen aber, dass der Aufwand so gering wie möglich ist. Ganz verhindern konnten wir es nicht. Das ist damals schon in der EU beschlossen worden. Auf europäischer Ebene gibt es konkrete sektorspezifische Standards, die möglichst bürokratiearm gestaltet werden müssen. Und da ist der CIA echt hinterher. Und dann gibt es eben Überlegungen der europäischen Aufsichtsbehörden, noch weitere Regelungen zu reformieren. Das heißt zum Beispiel die SFDA, das ist jetzt eine sehr spezifisch, das ist eine Offenlegungsverordnung. Das heißt, viele Finanzprodukte, Instrumente müssen sehr genau offengelegt werden und echte Produktkategorien mit messbaren Kriterien weiterentwickelt werden. Das geht alles darauf zurück, dass wir natürlich grüner werden wollen, dass wir transparenter werden wollen, dass wir eben auch im Rahmen der Finanzprodukte genauer werden wollen. Das spielt auf die Immobilienwelt auch ein, deswegen sage ich das ja, weil natürlich Fondsstrukturen, also beispielsweise wenn ich in Immobilienbestände investiere, wenn ich in Infrastrukturmaßnahmen investiere, sind die von solchen Regelungen natürlich betroffen. Wenn ich zum Beispiel in Photovoltaikanlagen auf Gebäuden investiere, auch da müssen die bestimmte Anforderungen erfüllen. Aber insbesondere eben die Unternehmen müssen darlegen, was sie denn in E, S und G-Maßnahmen investiert haben. Und da spielt das eine Rolle. So, und spannend wird, um das nicht zu lang zu machen, in der neuen Europäischen Kommission, Frau von der Leyen, die neue Präsidentin, wiedergewählt, hat ein Thema aufgebracht, ein spannendes Thema in den Raum gestellt, dass es einen neuen Kommissar oder eine Kommissarin für Wohnen geben soll, beziehungsweise einen Aufgabenbereich, der einem Kommissar zugeordnet wird. Und die Frage, welche Schritte die EU hier auch mit Blick auf den Subsidiaritätsgedanken genau angehen wird, das wird sehr spannend sein, weil man sagt ja immer, die EU soll nur für Dinge zuständig sein, die eben nationale Staaten nicht in ihrer Zuständigkeit regeln können oder von übergeordnetem Interesse ist. Und Wohnen, in der Tat, wir merken das ja, ist in allen europäischen Ländern zu einem Thema geworden. Also leistbaren, bezahlbaren, finanzierbaren Wohnraum zu schaffen und anzubieten, ist ein wirklich sozialpolitisches, gesellschaftspolitisches Thema und von übergeordneter Wichtigkeit, wie ich meine. Und deswegen werden wir genau schauen, was nach dem Sommer an Ideen da kommen wird und schauen, wer diese Rolle erfüllen soll.
Dann steigen wir doch mal in die Digitalisierung der Immobilienwirtschaft ein. Sie haben schon ein paar Stichworte gegeben. Jetzt, ich würde gerne nochmal auf das ESG eingehen. Die Digitalisierungsstudie von Zia und Ernst & Young vom letzten Jahr, Ende letzten Jahres 2023, da wurde in der Branche nachgefragt, in welcher Sparte die Unternehmen die höchste Digitalisierungspotenziale denn sehen. Bei E für Environmental, für S wie Social, G für Governance. Aus Sicht der Teilnehmer der Studie liegen alle Bereiche so quasi gleich auf. Welcher Bereich bietet aus Ihrer Sicht denn das größte Potenzial für die Immobilienbranche?
Ja, ich würde sagen, tatsächlich sagen, aller guten Dinge sind drei, ernsthaft. Denn der Umweltaspekt, das Soziale und die Fragen der Unternehmensführung sind nicht drei Punkte, die man isoliert angeben sollte, sondern es geht wirklich um den Dreiklang. Und der muss harmonisch abgestimmt sein. Drei aus einem Guss also. Dass wir noch nicht so weit sind, das weiß ich. Deswegen großes Potenzial für die Immobilienbranche liegt im Bereich E, Environmental. Das ist der wichtige Punkt natürlich, weil der Gebäudesektor spielt mit seinem Anteil, was ich vorhin sagte, von über 42% am Endenergieverbrauch und etwa 35% der energiebezogenen CO2-Emissionen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, tatsächlich die Dekarbonisierung der europäischen Wirtschaft voranzutreiben. Das heißt, wenn wir tatsächlich klimaneutral werden wollen, wenn wir CO2-neutral werden wollen, dann tatsächlich ist die Immobilienbranche, die Baubranche vorne dran. Und Digitalisierung kann ganz viel zur Verbesserung der Energieeffizienz beitragen, Emissionen auch reduzieren und auch nachhaltige Ressourcennutzung ermöglichen. Das ist eine große Chance für Klimaschutz und Nachhaltigkeit und eine immense Chance, dass wir auch hier in der Immobilienwirtschaft zukunftsfähig werden, dass wir produktiver werden, also mit wenig Ressourceneinsatz auch wirklich tatsächlich besser werden. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn man in die Immobilien- und Bauwirtschaft guckt, dann stellt man fest, in den letzten, ich sage jetzt mal 30, 40 Jahren, es wurde so gearbeitet wie schon immer. Und jetzt kommt ein Umdenken. Das kommt natürlich auch daher, dass regulatorische Auflagen kommen. Es kommt aber auch, weil es eben Baustoffe teurer werden, die Lieferketten waren gestört etc. Also ein Umdenken, wie kann ich mit Ressourcen anders haushalten und tatsächlich schneller und besser werden. Ich glaube auch, dass ein professioneller Kontakt zu den Entscheidern und Entscheidern sehr, sehr wichtig ist, damit das Ganze so ausgestaltet wird, dass es auch tatsächlich in der Praxis funktioniert und nicht schönes Gedankengebilde für Theoretiker wird. Und das ist auch wichtig bei diesen drei Elementen, aber bleiben wir mal bei E. Und da sagte ich ja, was ich vorhin gesagt habe, wir brauchen diese innovativen Startups, die mit ganz anderem Denken und Lösungen kommen, weil sie einfach, ich sag mal, auf der grünen Wiese neu denken können und nicht wie ein etabliertes Unternehmen schon seit 30 Jahren das Gleiche gemacht haben. Diese beiden Gruppen zusammenzuführen und daraus das Beste und zu sagen, es seht nicht nur diese Regulatorik und die Auflagen, die euch das erschweren, sondern seht es als Chance, dass ihr euch Enabler sozusagen, also Lösungsbringer seht und öffnet für diese und damit euch schneller den Ganzen auch öffnen könnt. Beim Sozialen übrigens fehlt es immer noch an etwas mehr Konkretisierung. Und deswegen ist es auch so schwierig im Moment, diese Kriterien zu fassen, weil es da nicht wie bei E diese Vorgaben gibt. Und ich meine, ich zitiere es normalerweise nicht Lenin, aber in dem Fall tue ich das mal. In einem Punkt hat er recht, die Wahrheit ist immer konkret. Mhm. Und wir müssen konkreter werden in dem, was wir fordern und wollen und umsetzen. Und das schaffen wir gerade mit dem E und mit dem G auch schon immer mehr. Und das S ist noch ein bisschen, muss noch griffiger werden.
In meinem Kopf hat es gerade gerattert, welches Zitat werden Sie jetzt von Lenin nehmen? Das kann ich noch nicht. Und es ist auch ja das Neutralste und Beste, was genau man wahrscheinlich so von Lenin sagen kann.
In jeder Lebenslage, die Wahrheit ist immer konkret.
Wunderbar.
Und als Juristin, glaube ich, ist das sogar ganz akzeptabel.
Definitiv. Sie haben jetzt gerade angesprochen, dass Sie den Wandel anstoßen wollen, wie wichtig das ist, dass man von outside auf die Branche schaut und nicht nur von innen, dass man vielleicht auch disruptive Technologien reinbringt. Können Sie nochmal konkret Beispiele nennen, wo Sie die Chancen sehen, dass die Ressourcen besser verwendet werden und dass es schneller und besser gebaut wird oder nachhaltiger gebaut wird? Wo sehen Sie hier bei der Digitalisierung die Chance? Was konkret?
Also ich beginne mal mit Gebäuden, die schon gebaut sind. Ne? Mhm. Wir haben nun mal einen umbauten Raum und ganz, ganz viel von dem, was wir heute sehen, ist ja schon gebaut und wird ja nicht einfach mal abgerissen, weil wir es anders haben wollen. Ich kann durch kluge, transparente Erhebung von Daten und auch deren Nutzung und Weitergabe an die, die damit arbeiten müssen, sehr, sehr viel Erkenntnisse darüber erzählen, wie ich Gebäude noch besser nutzen kann und oder wie ich steuern kann. Also dass auch die Datennutzung, und dafür gibt es eben sehr, sehr viele Anbieter über Smart Metering, über eben Auslesen von Nutzung der Daten. Alles natürlich nicht personenbezogen, sondern neutralisiert. Da braucht man eben keine Angst zu haben, dass da diese Einzelverfolgung eines Mitarbeiters, wie er wann wo arbeitet, da kommt ja immer gleich dieser Einwand. Kann man ein Gebäude heutzutage ganz anders nutzen? Also wir haben hohe Homeoffice-Raten in vielen Objekten. Und wie kann man sinnvollerweise von Reinigung des Raumes über Licht, über Lüftung, über andere Themen ganz anders nutzen? Also das vielleicht als Beispiel. Dann gehe ich mal über in die Bauwirtschaft, die klassische. Mhm. Wir können durch serielle Anfertigung, durch modulare Einheiten, also Bauteile, die nicht an der Baustelle produziert werden oder hochgebaut werden, sondern woanders hergestellt werden, auch in einer ganz anderen Fertigungsweise, nicht nur CO2 einsparen, Energie einsparen, sondern auch Produktverschleiß oder unnötigen Produktverbrauch oder Materialverbrauch verhindern, aber eben just in time die Teile auf die Baustelle bringen, weniger Umweltbelastung, weniger Baustellen, Abgrenzung und. Schnelleres Bauen bedeutet auch kostengünstiger, aber auch für die Umwelt gesünder. Also das ist so ein Beispiel. Es gibt zig andere. Und wie gesagt, auch dieses Thema Smart Meter Rollout. Das heißt, dass ich meinen Verbrauch ganz anders ablesen kann, just in time, den Verbraucher dazu bekommen kann, Energie zu sparen, weil er sein Verhalten verändert, weil ich ihm eigentlich täglich aufzeigen kann, dass er das Fenster nicht aufreißen muss, wie er seine Temperatur kontrollieren kann im Gebäude. Das sind alles Dinge mit ganz wenig Aufwand, kann dort auch ein Verbraucherverhalten sich verändern und damit für die gesamte Gesellschaft ein Nutzen gezogen werden. Und wir sind sehr, sehr spät im europäischen, im internationalen Vergleich, was zum Beispiel dieser Smart Meter Rollout angeht. Das Gesetz ist da, das Wirtschaftsministerium hat das ja dann doch jetzt endlich auf den Weg gebracht. Und jetzt veröffentlichen auch die den Digitalisierungsbericht Energiewende. Und wir werden sehen, dass auch hoffentlich Ergebnisse bringt.
Diese ganzen Best-Practice-Beispiele, die Sie gerade genannt haben, verstehe ich das dann richtig, dass Sie es jetzt als Ihre Aufgabe sehen, diese Best-Practice-Beispiele an Ihre Mitglieder zu kommunizieren, darzustellen, damit da der Wandel dann stattfindet und die Transformation stattfinden kann?
Ja, unsere Aufgabe sind grob zwei Dinge. Einmal natürlich zu erkennen, wo müsste es hingehen und wo sind die Showstopper? Also das heißt, wo sind gesetzliche, regulatorische Stopper, die das Ganze verhindern, und diese aufzuzeigen und Lösungen zu finden, wie man diese Stopper wegkriegen kann. Oder wenn neue Gesetzesinitiativen kommen, zu prüfen, ob das genau darauf einzahlt oder mitunter darauf einzahlt, dass wir eben vorankommen in dieser Strategie. Und das Zweite ist tatsächlich, den Unternehmen und den Unternehmerinnen und Unternehmern aufzuzeigen, dass es Lösungswege gibt, um diese Herausforderung Klimaneutralität im Bau oder im Gebäude hinzubekommen, mit möglichst wenig Aufwand, und dass das Rad nicht immer neu erfunden werden muss, dass es Beispiele gibt und dass man diese Akteure zusammenbringt, damit die Geschäftsmodelle eben zueinander kommen und diese Lösungsbringer auch tatsächlich ihre Lösungen an Mann und an Frau bringen. Also das ist wirklich eine Doppelaufgabe. Und am Ende des Tages müssen wir auch über die Öffentlichkeit, die Wahrnehmung der Öffentlichkeit, ein Umdenken an eine Veränderung im Mindset auch hinbekommen. Und das heißt auch Öffentlichkeitsarbeit, natürlich.
Jetzt haben Sie vorher gesprochen, es ist ganz wichtig, Vorurteile gegenüber dem Neuen, gegenüber Technologie abzubauen. Ein Thema oder ein Vorurteil ist ja die IT-Sicherheit oft. Das von Ihnen beschriebene Voranschreiten der Digitalisierung führt auch zu einer Steigerung der Herausforderungen hinsichtlich Cybersicherheit. Und mit der IT-Durchdringung steigt auch die Gefahr der Kompromittierung von IT-Systemen. Welche Erfahrungen können Sie in dieser Frage mit uns teilen?
Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Denn in der Immobilienbranche haben wir tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass mit zunehmender Digitalisierung auch des Gebäudes die Bedrohung durch Cyberangriffe steigt, ne? Und auf der anderen Seite sehen wir, dass die Unternehmen noch nicht so die Awareness haben. Bei Cyberangriffen denkt man wirklich an kritische Infrastruktur wie Flughäfen, Bahnhöfe, Krankenhäuser und andere oder Verwaltungen, aber nie an sein eigenes Gebäude. Und deshalb müssen die Unternehmen robuste Cybersicherheitsstrategien entwickeln. Das ist das eine, die sowohl technische Lösungen als aber auch Schulungsmaßnahmen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeuten. Denn oft ist der Mitarbeiter das Einfallstor, oft auch in Unternehmen, wenn es um Cyberangriffe geht. Aber es ist eben auch, sind auch die technischen Zugänge und Lösungen. Und deswegen glauben wir, dass wir regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen und auch die Implementierung von Maßnahmen, auch die Integrität der IT-Systeme geprüft und gewährleistet werden muss, dass sensible Daten geschützt werden. Also für mich war erschreckend, dieses Thema begleite ich schon sehr lange, weil mich das eben auch aus der Bankenwelt kenne. Die Banken selbst machen ja selbst Cyberangriffe gegen sich, um zu testen, was durchkommt und was nicht, um immer gerüstet zu sein. Das, sage ich mal, werden wir wahrscheinlich noch nicht in der Immobilienwelt erleben, dass große Objektbetreiber das tun. Aber da kann man sich zusammenschließen und mit Experten eben auch solche Checks machen in regelmäßigen Einheiten. Und wir wollen mit dieser Cyber-Security-Studie, die wir das erste Mal rausgebracht haben und das auch fortsetzen wollen, immer wieder aufzeigen, wo stehen die Unternehmen? Wie schätzen sie sich ein? Wo sind sie real? Und was kann ihnen helfen? Und an dem Punkt wollen wir auch Best Practices aufzeigen, was möglich ist. Und ich appelliere auch hier an dieser Stelle, die Warnungen und die Hinweise, die ja regelmäßig rauskommen vom Bundesamt für Verfassungsschutz und auch des BSI, also der Staat guckt und kontrolliert und gibt ja auch Hinweise. Und diese wirklich ernst zu nehmen, auch in den Unternehmen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterzugeben und das zu beachten. Denn das wird immer relevanter. Wir sehen, wir haben nicht nur Freunde in der Welt, wir haben auch durchaus Menschen, die sowohl kriminell als auch politisch natürlich ganz andere Ziele verfolgen und damit wie angreifbar werden. Und Immobilie gehört auch leider mittlerweile auch dazu.
Leider, ja. Das hat auch Ihre Studie, die Cybersecurity in der Immobilienwirtschaft, die Sie gerade angesprochen haben, gezeigt. Nichtsdestotrotz genau das, was Sie auch gesagt haben, es ist wichtig, Awareness zu schaffen, wenn nahezu 80% der teilnehmenden Immobilienunternehmen haben gesagt, sie haben noch keine unternehmensweite Strategie zur Absicherung ihrer Gebäudetechnik vor Cyberangriffen. Jetzt, was können Sie denn, Sie haben angesprochen, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin ist eigentlich das Einfallstor, Sie haben einen konkreten Vorschlag auch gemacht, man muss sich zusammenschließen, um vielleicht solche Cyberangriffe zu simulieren. Welche konkreten Ratschläge hätten Sie noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer im Zusammenhang mit dem Thema Datenschutz und Cybersicherheit?
Also wir empfehlen auf jeden Fall, umfassende Cybersicherheitsmaßnahmen zu investieren. Darunter, also das sind jetzt die banalsten Dinge, Firewalls, Verschlüsselung, Technologien, regelmäßige Sicherheitsupdates und eben Mitarbeiter regelmäßig zu schulen. Das heißt eben immer wieder auch Online-Schulungen durchzuführen, mal Tests zu machen. Ne? Wie verhält sich eigentlich ein Mitarbeiter, wenn er eine Phishing-Mail bekommt oder andere? Das Bewusstsein für Cyberbedrohungen zu schaffen, sichere Verhaltensweisen auch zu fördern, das ist durch Schulungen möglich. Und klare Datenschutzrichtlinien zu etablieren und sicherzustellen, vor allen Dingen, dass digitale Systeme und Plattformen diesem Standard entsprechen. Ne? Und das kann man, da gibt es eben auch Vorschläge und den Einsatz von fortschrittlichen Sicherheitslösungen und klar auch die Überwachung in Immobilienunternehmen, in Gebäuden schützen zu lassen. Das kann man einmalig etablieren, man kann das auch outsourcen. Also da muss nicht jeder, wenn er auch ein kleineres Unternehmen hat, jetzt selbst tun, da gibt es auch Experten für. Aber das sind so die Grundmaßnahmen, die ich jetzt hier nennen würde, und wachsam zu bleiben.
Jetzt die ganzen Themen, die wir jetzt bisher schon besprochen haben und die Vielschichtigkeit der Anforderungen, das macht es deutlich, dass man eigentlich die Gebäude nie isoliert sehen sollte. Es braucht immer eine ganzheitliche Betrachtung, das haben Sie sehr klar herausgestellt. Das gilt auch insbesondere jetzt, wenn man weiter den Blick aufmacht für die Quartiersentwicklung. Gibt es eine Verantwortung aus dem Gebäude heraus für das Umfeld? Was bedeutet das für die Unternehmen der Immobilienwirtschaft?
Ja, also der Zier setzt ganz klar auf partnerschaftliches Handeln zwischen Eigentümern, Gewerbetreibenden, Bewohnern und nicht zuletzt auch von Stadtpolitik und Verwaltung in einem Quartier. Ne? Wir glauben, dass es ein sehr starker Ansatz ist, in sogenannten Business Improvement Districts zu denken. Die nennen sich BIDs. Manche kennen das. In Hamburg beispielsweise gibt es sehr gut funktionierende BIDs, aber auch in einigen anderen Städten. Das stammt aus Kanada. Das ist ein Stadtentwicklungsinstrument. Und es macht es möglich, dass Eigentümerinnen und Eigentümer und Gewerbetreibenden Quartiersentwicklung pushen. Und das in Abstimmung mit der Stadt selbst vornehmen können, um die eigene Einkaufsstraße, den Stadtplatz, das ganze Viertel attraktiv zu gestalten. Also da räumt tatsächlich die Verwaltung, die Stadt, diesen handelnden Akteuren oder die vor Ort sind, die Hoheit oder die Chance, mit oder selbst zu gestalten. Und das finde ich ja erstmal per se sehr, sehr gut und sehr lobenswert. Da, wo wir immer überall Beteiligung wollen, hier ist es mal wirklich da und kann wirklich auch genutzt werden. Und der Zier setzt sich dafür ein, dass dieses Instrument gerade in Innenstädten, die nach der Corona-Pandemie leiden, eingesetzt wird, noch viel stärker eingesetzt wird. Wir haben bislang nur 10 Bundesländer beispielsweise, die landesgesetzliche Grundlagen für so ein Instrument geschaffen haben. Und also es fehlen noch 6, sag ich jetzt mal. Ne? Die können sich noch ranhalten. Und die Immobilienwirtschaft hat mittlerweile schon mehr als 100 Millionen Euro in Quartiersentwicklung investiert. Da ist auch noch mehr drin. Das sage ich auch ganz deutlich. Aber es muss eben auch ein Mindset da sein, dort vor Ort, also auch in der Verwaltung, in der Stadt, dass man das auch möchte, dass man es auch positiv sieht, dass man die Immobilienwirtschaft und auch die Nutzer dort motiviert, mitzumachen. Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz tolles Instrument, um weiterzukommen. Ich selbst sitze im Beirat Innenstadt, so heißt das Gremium bei der Bundesbauministerin Geiwitz, wo sie verschiedene Akteure auch aus den Kommunen, aus der Verwaltung dazu geholt hat, aus den kommunalen Spitzenverbänden. Und wir diskutieren, was wir darüber hinaus machen können. Aber das ist zum Beispiel ein sehr praktisches, konkretes Konzept oder Instrument. Da muss man nicht lange warten, man kann es machen. Aber man muss es ernst meinen. Ne? Man kann nicht sagen, du, lieber Immobilieneigentümer, hast jetzt das zu machen, was ich eigentlich geplant habe. Nämlich, ich möchte die Straße jetzt hier anders haben und ich sperre die Straße, sieh zu, wie du den Platz irgendwie jetzt bespielt bekommst. Beispiel Friedrichstraße in Berlin, berühmtes Beispiel. Das Ding ist total in die Hose gegangen. Die Handeltreibenden sind in die Knie gegangen. Heute ist der letzte Tag von Lafayette. Das tolle Kaufhaus, das eine Tradition war hier und französisches Leben, Flair in die Stadt gebracht hat, wirklich schließt, weil es einfach keine Existenz mehr gesehen hat dort. Mhm. Das ist eine verfehlte Politik in so einer Innenstadtlage gewesen, zu sagen, ich oktroyiere eine bestimmte Lösung und alles andere höre ich mir nicht an. Das funktioniert nicht.
Jetzt haben wir viele, viele Themen besprochen, von den gesetzlichen Regelungen über ESG, über die Digitalisierung natürlich bis hin zur, ja, wie man die urbane Vielfalt aus Arbeit, Kultur und Wohnen erhalten und mitgestalten kann. Vielen Dank dafür. Umso mehr freue ich mich jetzt eigentlich auf meine Abschlussfrage, die immer die gleiche ist bei diesem Podcast. Nämlich, wenn wir uns, Frau Özkan, in 10 Jahren wieder zu einer Folge Stadtland vernetzt treffen, welches wird dann unser Thema sein?
Ui. Also ich glaube, dann läuft sozusagen die letzte Phase des im Countdown. Es sind nur noch gut 10 Jahre dann Zeit bis zur angestrebten Klimaneutralität 2045. Oder wenn man 2050 sehen würde, dann sind es noch ein paar Jahre mehr. Und die Schlüsselfrage wird also sein, sind wir auf dem richtigen Weg, dieses Ziel zu erreichen? Das wird uns sicherlich beschäftigen, muss uns beschäftigen. Und ich hoffe vor allem, dass einige Themen bis dahin ja gelöst sind, fast vergessen sind. Dann wird es ja 2034 sein. Und ein Beispiel, glaube ich, Deutschland hat ja einen der höchsten Strompreise aller G20-Staaten. Das wäre doch toll, wenn wir es dann sehen und das Erinnerungsfolklore über harte Zeiten dann reden können, in denen wir so hohe Strompreise hatten und dass der Strompreis eben gesunken ist, weil wir alternative Stromerzeugung haben, regenerative und das en masse und dass das kein Thema mehr ist und wir uns auf andere Dinge konzentrieren können. Das wäre doch vielleicht sehr interessant und spannend.
Auf jeden Fall bin ich sofort dabei und ich freue mich jetzt schon, Sie in 10 Jahren wieder begrüßen zu dürfen. Vielen herzlichen Dank für das interessante und hochinformative Gespräch, für die vielen Einordnungen, die Sie uns gegeben haben. Vielen Dank, Frau Özkan, dass Sie heute bei uns zu Gast waren.
Ich danke Ihnen. Dankeschön.
Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich fürs Einschalten. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns doch auf Ihrer Podcast-Plattform und abonnieren Sie uns. Tschüss und auf Wiederhören wünscht Ihnen Christian Heinkle und das Team der Vodafone Immobilienwirtschaft.
Das war Stadtland vernetzt. Der Vodafone-Podcast für und mit der Immobilienwirtschaft. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Bleiben Sie mit uns vernetzt und abonnieren Sie unseren Podcast.